Ich will uns heute kurz einen Text lesen aus dem Buch Esra, Kapitel 6. Ich sage, bevor ich lese, noch ein paar Dinge zur damaligen politischen Situation. Es war ungefähr so, wie ich das eben erzählt habe hier. Die politisch Verantwortlichen haben innerhalb kurzer Zeit mehrmals gewechselt. Erst diese babylonische Herrschaft unter dem starken König Nebukadnezar, ihr großer Volksheld bis heute. Saddam Hussein wollte immer sein, den Nebukadnezar und die halbe Welt erobern. In dieser Zeit ist das Volk Israel ganz stark unter Druck gewesen und in Jerusalem wurde der Tempel zerstört und das ganze ganz Israel wurde zu Flüchtlingen. Sie wurden verschleppt in alle anderen Länder und 70 Jahre lang war ein großes Durcheinander und solche schlimmen politischen Veränderungen wie heute wieder. Und dann kamen andere Könige, Ahasverus und Darius aus Persien und haben die Macht in dieser Region übernommen. Und dann wurde es wieder leichter für die Juden. Gott hatte ihnen den Auftrag gegeben, wieder zurückzugehen nach Jerusalem und die Stadt und den Tempel wieder aufzubauen. Und wir können in den Büchern Esra mehr lesen, welche Schwierigkeiten sie alle hatten. Und es gab Zeiten, wo sie mit Eifer an den Berg Gottes waren. Und es war Zeiten, da waren sie so unter Druck und so frustriert, dass die Arbeit nicht weiterging. Das erinnert mich sehr an unser Leben. Es gibt Zeiten, da gelingt etwas. Und dann gibt es Zeiten, die sind ganz schwierig. Wir verlieren den Mut, weiterzugehen. Ich denke, jeder Mensch macht solche Phasen in seinem Leben durch. Und unser Glaube muss so fest sein, dass wir in schwierigen Zeiten den Weg Gottes gehen. Und das wieder kann man nur üben in guten Zeiten. Das kann man nur trainieren in guten Zeiten. Es gibt zwei Schwierigkeiten. Einmal, dass man die gute Zeit nicht nutzt, um den Weg Gottes zu trainieren, weil man diese guten Zeiten für sich selber verbraucht. Und dann fehlt uns die Erfahrung und die Gewohnheit, wenn es wirklich schwierig ist und wir wollen und wir brauchen Gott. Und es gibt das andere, dass die schwierigen Zeiten uns so sehr beeindrucken, dass wir so sehr mutlos sind, dass wir denken, es hat sowieso keinen Sinn, mein Leben ist so schwierig, Gott hat mich verlassen. Es ist unnötig, überhaupt noch weiterzugehen. Wir lesen an einer anderen Stelle im Alten Testament, der Gerechte entgeht diesen beiden Gefahren. Beide Probleme kann er vermeiden. Also nochmal, gute Zeiten muss man nutzen, um eine Gewohnheit zu entwickeln, mit Gott ganz eng zu laufen. Dann können wir diese Gewohnheit benutzen, auch in schwierigen Zeiten. Zweitens, schwierige Zeiten dürfen uns nicht so stark beeindrucken, dass wir den Weg Gottes verlassen oder dass wir gar keinen Mut mehr haben. Wir können zu beiden Gefahren was lesen in diesen Büchern. Es war Nehemia. Heute möchte ich aus dem Kapitel 6 einige Verse lesen, und zwar ab Vers 14. Ich lese einfach diese einzelnen Verse. Und die Ältesten der Juden bauten, und es gelang ihnen durch die Weissagung Haggais des Propheten und Zacharias des Sohnes Iddos, und sie bauten und vollendeten auch nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl der Könige Koros und Darius und Adasasta, der Könige von Persien. Und das Haus wurde fertiggestellt bis zum dritten Tag des Monats Adar. Das ist das sechste Jahr der Regierung des Königs Darius. Was haben die Leute gebaut? Ja, das Haus Gottes. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt Millionen Menschen auf der Erde, die strengen sich sehr an und bauen was für sich selber. Gerade in Deutschland ist das ganz weit verbreitet. Dass man alle Kraft in alles Geld und alle Begeisterung investiert, um sich selber ein Haus zu bauen. Ich wundere mich, weil unsere Großeltern und deren Eltern haben erlebt, dass das alles nicht hält. Der Krieg und die darauffolgende Vertreibung hat Millionen Menschen ihr ganzes Eigentum genommen. Aber mit großer Verbissenheit hat man alles wieder neu gemacht. Und das ganze Volk treibt diesen Weg bis heute. Hier lesen wir von anderen Männern mit einem anderen Geist. Sie bauen das Haus Gottes. Und zwar, wir können das in den zweiten Vers lesen, unabhängig von der jeweiligen politischen Situation. Es gab Könige wie Koros und Darius, die haben das Werk gefördert. Und es gab andere, die haben das Werk gehindert. Wir lesen im Kapitel 4, im letzten Vers, dass es so viele Schwierigkeiten gegeben hatte und so viel Gewalt gegen die Juden, dass für eine bestimmte Zeit die Arbeit am Werk Gottes aufgehört hatte. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben solche Phasen. Du hast angefangen, Gott zu dienen und dann waren die Schwierigkeiten so groß, dass du damit wieder aufgehört. So was kann mal passieren. Gott sei Dank, er schmeißt solche Leute nicht gleich weg. Wenn ich einen Chef habe, mit dem ich so umgehe, und ich höre auf, wenn es schwierig wird, meine Arbeit weiterzumachen, dann schmeißt er mich wahrscheinlich raus. Viele Leute denken Gott ist auch so. Wenn sie mal aus seinem Werk herausgetreten sind, dann denken sie, dann hat er es weggeschmissen. Aber Gott sei Dank, hier können wir sehen, es gibt eine zweite Chance. Und in dem Vers, den wir gelesen haben vorher, sehen wir, dass diese Zeit des Stockens gar nicht mehr erwähnt wird. Da achtet Gott nicht mehr. Ich sage das denjenigen unter uns, die immer Zweifel haben und sich immer mit ihrem eigenen Versagen beschäftigen. Wenn wir zurückkehren in das Werk Gottes, wenn wir weitermachen in unserem Auftrag, wenn wir die Sachen fertig machen, zu denen er uns berufen hat, dann beachtet er dies. Natürlich ist das eine verlorene Zeit. Und natürlich ist es schade, wenn man Zeit verliert. Aber das habe ich gefunden. Es gibt keinen von den Männern Gottes in der ganzen Bibel, der nicht solche Phasen in seinem Leben hat. Ich will nur ein Beispiel sagen. Mose hat 40 Jahre in der Wüste verloren durch seine Gewalttaten. Und trotzdem hat Gott ihn wieder genommen. Ich sage nicht, wir sollen 40 Jahre Pause machen, weil keiner von uns so alt wird wie Mose. Aber wenn es eine Zeit gibt, wenn wir ein Jahr oder wenn wir 5 Jahre verloren haben, lass uns wieder hineintreten in das Land und seine Sachen zu Ende machen, zu denen er uns gerufen hat. Wir lesen weiter in Vers 16. Und die Kinder Israel, die Priester und die Leviten und die übrigen Kinder der Wegführung feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden und sie brachten da zur Einweihung des Hauses Gottes 100 Tiere, 200 Witter, 400 Lämmer und zum Sündopfer für ganze 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Was ist das Schlüsselwort?
Einweihung.
Das ist das eine, aber es gibt ein anderes. Mit Freuden. Mit Freuden. Sie feierten die Einweihung mit Freuden. Und danach lesen wir vom Opfer. Natürlich, ein ordentlicher Gläubiger, dem fällt zuerst das Opfer auf. Dann vergessen wir aber, dass auch der Apostel Paulus im Neuen Testament gesagt hat, wenn wir geben, nicht aus Zwang oder mit so einem inneren Widerwillen, sondern mit Freude. Wenn sonntags dieses Körbchen hier rumgeht, ich frage mal, wer hat eigentlich Freude? Das ist eine ganz ernsthafte Frage. Wisst ihr, dass es einer der wenigen Momente ist, wo wir unsere Dankbarkeit Gott gegenüber wirklich mal zeigen? Manchmal denke ich, einige kommen hierher, die freuen sich auf die schönen Lieder. Andere freuen sich vielleicht, weil sie eine ordentliche Predigt hören. Einige freuen sich wahrscheinlich, weil sie den einen oder anderen Freund treffen. Und einige freuen sich auf Kaffee und Kuchen. Alles okay, wirklich. Aber eigentlich, unsere wirkliche Freude im Gottesdienst muss sein, dass wir dem lebendigen Gott begegnen. Dass er uns dient. Gottesdienst heißt nicht, dass wir ihm dienen, er dient uns. Aber auch, dass ich wenigstens ein bisschen Dankbarkeit. Ich höre ja manchmal, wie manche ihre letzten Cent hier reinklappern lassen. Ich sage nicht, dass die Cents nicht wertvoll sind. Weil, wenn jemand wirklich nichts hat und er investiert sein Glauben und gibt wirklich alles, vielleicht sogar das Geld für seine Rückfahrt, dann kann ich noch nicht wissen, ob vielleicht sein Glaube nur so weit reicht, dass er sagt, ein anderer nimmt ihn auf sein Ticket mit. Aber nehmen wir mal an, jemand hat wirklich diesen Glauben, diese Dankbarkeit, dass er alles gibt. Wenn das nur ein paar Cent sind, dann ist es. Aber wirklich, manches Mal, ich kriege Bauchschmerzen. Auch wenn ich sehe hinterher, die meiste Farbe ist Kupfer. Dann frage ich immer, haben wir wirklich verstanden, was das heißt mit Freude? Ich will heute keine Kollektenprojekte machen und denke nicht, dass ich um mehr Geld bitte. Ich habe viele Jahre lang Verantwortung für das Geld Gottes getragen. Und ich habe dort eine Sache beobachten können, was wirklich mit diesem reinen Herzen geopfert wird. Das ist eine kostbare Sache. Damit macht Gott was. Aber wenn jemand das nur macht, weil er denkt, er wird ja gezwungen, dann ist es besser, lass sein Portemonnaie in der Tasche. Danach wird aufgezählt, was diese Leute geopfert haben. Hört sich hier an, 100 Stiere, 200 Witter, 400 Lämmer und für jeden der 12 Stämme ein Ziegenbock als Sündopfer. Ist viel, oder? Erinnert sich jemand, wie groß die Opfer waren, als der erste Tempel eingeweiht wurde? Ich weiß, dass alleine der König David 22.000 Schafe und Ziegen geopfert hat. Bei diesem Opfer kamen ungefähr 1000-mal so viele Dinge zusammen als hier. Aber es waren andere Zeiten. Es war andere Situation. Ich sage das mal für die Iraner und so, sind ja nicht viele. Wenn sie ihren Glauben als Christen ganz frei im Iran ausleben könnten, wäre es wahrscheinlich kein Problem, jeden Sonntag 500 Euro in die Kollekte zu geben. Und hier sind schon 5 Euro schwierig. Das sind unterschiedliche Zeiten. Eine Sache muss gleich sein. Freude am Herrn. Freude in der Gemeinde. Freude beim Opfer. Eine letzte Sache. Jetzt 1920. Und die Kinder der Wegführung feierten das Passa am 14. Tag des ersten Monats. Denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann. Sie waren alle rein.
Das war.
Wie ein Mann. Und alle rein. Wie ein Mann und alle rein. Ob schwierige Zeiten sind oder ob gute Zeiten sind, ob das Werk Gottes gelingt oder ob wir noch mitten dabei sind, auch das sind Schlüssel dafür. Ganz unterschiedliche Leute aus ganz unterschiedlichen Stämmen, aber von denen, die Verantwortung hatten geistlich, bis zu denen, die ganz normal aus der Gefangenschaft zurückgekommen war. Angefangen von denen, die geistliche Verantwortung getragen haben, bis zu den Leuten, die ganz normal aus der Gefangenschaft wieder zurückgekommen waren. Sie waren eins, sie waren rein. Wie wird man rein? Indem man keine Fehler macht? Ich sag's mal ganz praktisch, wer nicht arbeitet, wird auch nicht schmutzig. Aber deswegen ist er noch nicht rein. Ich sage wieder ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Als Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. In Deutschland kann man das schlecht sehen. Wer aus diesem Kulturkreis kommt, da ist das schon deutlicher. Jesus sagt, ihr müsst aufpassen, dass er sagt nicht, ihr müsst aufpassen, dass er nie schmutzig werdet. Sondern er sagt, ihr seid schuldig, einander die Füße zu waschen. Schuldig. Das ist eure Verantwortung, euch einander gegenseitig die Füße zu waschen. Wann kriegt man schmutzige Füße? Nicht, wenn man im Bett liegt. Nicht solange man im Bett liegt, da kriegt man keine schmutzigen Füße. Ich sage das deswegen, weil es Christen gibt, die sagen, du musst so leben, dass du niemals irgendwie schmutzig wirst. Aber wenn wir durch diese Welt gehen, wenn wir leben, dann machen wir uns auch schmutzig durch den Schmutz dieser Welt. Und ich meine das nicht nur äußerlich. Das, was wir sehen, das, was wir hören, wird durch den Schmutz dieser Welt mitbeschmutzt. Dann ist es leicht zu sagen, der ist ja ungeistlich.
Nicht vom Geist Gottes geführt.
Oder die ist so ein Schwatzmaul.
Schwatzen ist über andere reden.
Mit der will ich nichts zu tun. Und so können wir an jedem was finden. Dass er schlechter ist als ich. Aber Jesus sagt, wir sind schuldig, dem anderen die Füße zu waschen. Wo jemand, der mit auf dem Weg mit Jesus Christus ist, so beschmutzt worden ist, wegmachen. Mach's weg, mach's leicht, mach's besser. Mach's leicht. Und dieses Füßewaschen hat noch eine zweite Funktion. Wenn man den ganzen Tag wirklich schwer gearbeitet hat, der weiß, wie sehr die Füße am Abend wehtun können. Und welche Wohltat es ist, dann kaltes Wasser da drauf zu lassen. Füßewaschen heißt nicht nur Schmutz wegmachen, sondern heißt auch den anderen zu erfrischen. Oder noch einfacher gesagt, ihm mal ein bisschen das Leben leichter zu machen. Nochmal. Jesus sagt, wir machen uns schuldig, wenn wir das nicht tun. Und das zeigt wieder, das Leben als Christ ist einfach, weil solche Dinge sogar Kinder machen können und oft auch machen. Und deswegen, bitteschön, wenn wir aufmerksame Kinder haben, unsere Kinder auch zur Aufmerksamkeit erziehen, dann können wir sehen, was das bedeutet. Ein Kind läuft gerne und hilft der Mama. Vielleicht, wenn die schon müde ist. So sollte unser Umgang miteinander sein. Das ist dieses Eins-Sein. Und rein.
Da habe ich mal so eine Stelle entdeckt in der Offenbarung, wo steht, dass der Gemeinde, also weiße, reine, also Gewänder gegeben wird, reines Weiß, Das sind die gerechten Werke der Heiligen.
Genau.
Das nochmal so zusammengefasst wird.
Genau.
Also die Werke, die Gott getan in der Gemeinde, also beschreibt ihr alle, das ist nicht ein einzelner Werke sagen. Also steht in Offenbarung 19, Vers 8. Und
ja. Eine allerletzte Sache, Kapitel 7, Vers 6. Das Kapitel beginnt mit den Worten und nach diesen Begebenheiten. Dann lesen wir in Vers 6, dieser Esra zog herauf von Babel und er war ein kundiger Schriftgelehrter in dem Gesetz Moses, welches der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war, gab ihm der König all sein Begehr. Das, was wir dort lesen, ist Segen. Vorneweg lesen wir, was die Aufgabe der Gläubigen ist. An in der Sache dranbleiben, die Sache Gottes wichtiger sehen als alle anderen und dabei bleiben, bis es fertig wird. Gott begegnen mit Freude und Opfer bringen mit Dankbarkeit. Zusammenzustehen wie ein Mann und in Reinheit zu sein. Dazu helfen wir uns gegenseitig. Dann schüttet Gott Segen aus. Und verändert sogar die politischen Umstände. Ich wünsche, dass wir alle auf diesem Weg bleiben. Amen.